Es ist ein heißer Nachmittag 1944 in Assisi in der Toskana. Der kleine Bahnhof der Stadt liegt wie betäubt in der Sonne. Auf dem Vorplatz stehen ein paar Fiats, zwei Pferdekarren und eine Handvoll Wehrmachtssoldaten, die im von ihnen seit September des letzten Jahres besetzten Italiens ihre Posten bewachen. Niemand lacht, niemand bleibt freiwillig länger als nötig auf der Straße. Selbst die Luft riecht in diesen Tagen nach Misstrauen. Die Menschen sprechen leiser, Türen werden schneller geschlossen und der Blick über die Schulter wird zur Routine. Doch dann kommt Bartali. Zuerst nur als Silhouette auf der staubigen Straße, den Kopf leicht gesenkt, die langen Beine in gleichmäßigem Rhythmus, das Rennrad glitzert in der Sonne. Gino Bartali. Der Held Italiens. Der Sieger des berühmten Radrenns Giro d'Italia und der Tour de France. Der Mann, über den und seinen Konkurrenten Fausto Coppi in den Cafés ebenso leidenschaftlich gestritten wird wie über Politik, Fußball oder Religion. Er hält vor dem Café gegenüber dem Bahnhof, Schweiß glänzt auf seiner Stirn, er lehnt das Rad an die Wand, bestellt einen Espresso und setzt sich an einen kleinen Tisch aus Metall. Sofort geschieht etwas Merkwürdiges. Die Spannung des Krieges scheint für einen Augenblick zu verschwinden. Der Erwirrt erkennt ihn als Erster. Madonna mia, Bartali! Dann die Kellnerin. Verlegen streicht sie sich die Schürze glatt. Dann ein Bahnarbeiter. Innerhalb weniger Minuten spricht sich sein Erscheinen herum wie ein Lauffeuer. Menschen kommen aus allen Richtungen, junge Männer wollen sein Fahrrad sehen, Kinder bitten um ein Autogramm, ältere Männer erzählen lautstark von seinen Siegen. Frauen lächeln. Selbst die Gesichter derer, die seit Monaten kaum noch gelächelt haben, werden heller. Bartali nimmt alles mit jener ruhigen Bescheidenheit auf, die ihn berühmt gemacht hat. Er steht nicht auf, er macht keine großen Gesten, er trinkt seinen Espresso. Lächelt, nickt, beantwortet Fragen und die Menge wird größer. Immer größer. Dann kommen die deutschen Soldaten, die Besatzer. Zunächst beobachten sie das Geschehen pflichtbewusst aus der Entfernung. Einer von ihnen beginnt zu grinsen. Denn auch im Deutschen Reich kennt man Bartali. Den Giro- und Toursieger, den Sporthelden. Ein zweiter tritt näher, ein dritter verletzt seinen Posten. Wenige Augenblicke später stehen sie alle um Bartali herum, eine Hand wandert zum Rahmen von Bartalis Rad. Bartali reagiert sofort, nicht panisch, nicht aggressiv, sondern wie ein Profi, der über seine Maschine spricht. Bitte nicht. Der deutsche Soldat sieht überrascht auf. Warum nicht? Das Rad ist extra abgestimmt. Bartali klopft leicht auf den Lenker. Jeder Millimeter wurde eingestellt. Wenn jemand daran herumzieht oder etwas lockert, kann ich die nächsten Tage Training vergessen. Einer will wissen, wie schwer sein Fahrrad sei, ein anderer fragt nach dem nächsten Rennen. Ein dritter erzählt stolz, wie er Bartali 1938 bei der triumphalen Ankunft in Briançon gefeiert hat. Für einen Moment sind sie keine Soldaten mehr, keine Hüter von Befehlen und niemand achtet mehr auf den Bahnhof. Niemand blickt auf die Gleise, niemand bemerkt die kleine Seitengasse hinter dem Lagerhaus. Außer Bartali. Dort bewegen sich plötzlich Schatten, ganz kurz nur. Eine Tür öffnet sich, sechs, vielleicht sieben Menschen, Männer, Frauen, ein Kind, zu schnell, um sie genau zu erkennen. Und zu vorsichtig, um gewöhnliche Reisende zu sein. Sie huschen aus ihrem Versteck, kein Wort, kein Geräusch, nur hastige Schritte. Gleichzeitig hört man das Pfeifen des einfahrenden Zuges. Die Lokomotive schiebt sich langsam in den Bahnhof von Assisi, Dampf quillt über die Gleise und für Sekunden verschwindet alles hinter einer weißen Wolke. Die kleine Gruppe erreicht den Bahnsteig, besteigt einen Waggon, verschwindet. Niemand aus der Menge bemerkt etwas. Die Wehrmachtssoldaten nicht, die Passanten nicht. Nicht einmal der Schaffner scheint genauer hinzusehen. Alle Augen ruhen auf Bartali, auf dem Champion, dem Nationalhelden. Der hat inzwischen sein Espresso ausgetrunken. Sein Blick wandert über den Marktplatz und es ist nicht der Blick eines Rennfahrers, nicht der eines Stars, sondern der eines Manns, der kontrolliert, ob etwas gelungen ist. Kurzer Blick zum Bahnhof, ein kaum wahrnehmbares Nicken, dann wendet er sich wieder den Fans zu. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung, Meter für Meter, Waggon für Waggon Richtung Norden, Richtung Hoffmoor. Niemand rennt hinterher, niemand schlägt Alarm, niemand stellt Fragen. Als der letzte Wagen verschwunden ist, beginnt sich auch die Menge aufzulösen. Die Soldaten kehren lachend zu ihren Posten zurück. Der Wirt räumt die Tassen ab, die Kinder laufen nach Hause. Bartali schwingt sich auf sein Fahrrad. Arrivederci, ruft jemand. Er hebt kurz die Hand, dann fährt er davon. so unspektakulär wie er gekommen ist. Er verschwindet auf der staubigen Straße zwischen den Olivenbäumen.
Dies ist die 12. Episode unseres Podcasts The Grudge. Mein Name ist Nico Beckspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein. Und heute erzählen wir euch die Geschichte zweier Radsportlegenden, die ein ganzes Land spalteten. Die Geschichte einer großen Liebe, die der Papst höchstpersönlich verurteilte. Und die Geschichte unglaublichen Heldenmutes, die fast unerzählt geblieben wäre und heute in Yad Vashem lebendig gehalten wird. Von staubigen Bergetappen, der guten Freundin La Bomba und besonderen Geburtstagsgeschenken. Nico, Hand aufs Herz, wir kennen uns ein bisschen. Sei ehrlich, mit Radsport hast du nichts zu tun, oder?
Einspruch, euer Ehren. Ich habe in meinem Leben, und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Basis, die uns zusammengeführt hat, dann auch auf der beruflichen Ebene und ehrlicherweise viel auch von dem geprägt hat, was ich in meinem Leben gemacht habe, dass ich mit allen Sportarten eine Verbindung habe. Hm. Mal mehr, mal weniger. Und ich bin auch ein Kind, das Tour de France und gar nicht Giro, das war mir alles egal, Tour de France Übertragungen vom Fernseher geguckt hat. Und ich mit ganz vielen von diesen alten Geschichten, die in meiner Zeit groß geworden sind, quasi durch also Radsporterfahrung gesammelt habe, dass ich ein paar von den Legenden, die es da in den 80er, 90er gab, auch für mich genommen habe, dass ich den Anstieg von Jan Ullrich gesehen habe. Ich habe das alles erlebt. Und ich sage dir aber auch, irgendwann hat mir schon Doping und die Geschichte darum etwas davon kaputt gemacht, aber auch ich habe meine Geschichten mit dem Radsport.
Das heißt, lass mich raten, wenn ich sage Il Piratino, weißt du, von wem ich rede?
Ja, ich habe nur vergessen, wie er hieß.
Marco Pantani, das war mein
Pantani.
Marco Pantani, der Pirat.
Marco Pantani, der Pirat. Einer, der auch mir ein Gefühl davon gegeben hat, dass dann am Ende, also was alles mit Doping möglich ist. Und ich habe da einen differenzierten Blick mittlerweile drauf. Das schieben wir alles zur Seite, denn du hast ja diesen Grudge hier heute auf die Liste gesetzt, weil du ja offensichtlich, also Leute, die hier keinen, wir machen keinen Videopodcast, ihr müsst euch vorstellen, Hubertus sitzt hier gefühlt in einem kompletten Radfahrer-Outfit.
Ja, na klar.
Vor dem Rechner, weil du der echte Fan von uns beiden bist, oder? Hast du eine Mütze auf?
Nee, ehrlich, eigentlich, lustigerweise ist es tatsächlich so, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe eine Beziehung zur Tour de France, ich habe die Rennen geguckt, ich habe früher ein geiles Bonanza-Rad gehabt. Und ich habe in der Agentur mal für die Telekom gearbeitet, zu der Zeit, als es das Team Telekom gab. Und da hatte ich tatsächlich, bekam ich so eines von diesen Fahrrädern geschenkt. Das habe ich abgestaubt. So ein Eddie Merckx Rad.
Original, der feine Herr.
Team Telekom. Ich muss allerdings fairerweise sagen, meine erste Ausfahrt, über die wird heute noch gelacht. Das war das erste Mal, dass ich mit so Klickpedalen unterwegs war. Und an der ersten Ampel, an der ich anhalten musste, habe ich mich schlicht und ergreifend komplett rechts weg in die Hecke geschmissen, weil ich mit diesen scheiß Klickpedalen nicht umgehen konnte. Das heißt, ich bin ganz weit davon entfernt, ein großer Radfahrer zu sein. Ich werde es auch nicht mehr werden. Aber eben genau wie du auch, habe ich Tour de France immer dann, wenn es in die großen Bergetappen ging, spätestens habe ich mich dann nochmal hingesetzt und habe mir auch mal ganze Etappen angeguckt. Logischerweise bei Olympischen Spielen und so. Ich finde Radsport toll, aber den heutigen Grudge zwischen diesen beiden schon erwähnten Radgiganten Fausto Coppi und Gino Bartali, der hat mich deshalb interessiert, weil er in all seinen Facetten eben so wahnsinnig über den Sport hinausgeht und wirklich kulturelle Bedeutung für ein ganzes Land hatte. Und das macht ihn zu etwas ganz Besonderem.
Wir müssen ja vielleicht auch ein kleines bisschen einordnen, das Intro, das du hier heute gesprochen hast. Ne? Und wir sind heute für euch da draußen offiziell in der 12. Folge, das heißt das Ende der ersten Staffel und damit ein Jahr The Grudge und auch ein Jahr immer stärker werdende Intros von Hubertus. Das ist ja wahrscheinlich bisher das Krasseste, was du gemacht hast, weil es eigentlich kein Grudge ist, weil es eigentlich nichts damit zu tun hat, sondern mal ganz beiläufig erzählt, was eine Sportlegende, in diesem Fall eine Radsportlegende Italiens, mal so, Anführungsstrichen, nebenbei in seiner Karriere gemacht hat.
In der Tat.
Es ist ein Grudge, über den wir reden und den wir aber sportlich trotzdem mal ein kleines bisschen vielleicht mal anfangen müssen, anzuzählen und mal ein bisschen zu sortieren. Denn wir sprechen von italienischen Radsportlern, deswegen ist auf jeden Fall natürlich auch sowas wie Giro d'Italia etwas, über den wir hier sprechen müssen. Und Giro Bartali ist da erfolgreich gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, Beide Namen haben mir vorher nie was gesagt. Beide Namen werden nie in meinem Leben vorher eine Rolle gespielt haben. Du hast mich gecatcht mit der Geschichte, die ihr auch am Anfang gehört habt. Und das führt jetzt dazu, dass ich es total spannend finde, mich mal so ein bisschen hineinzuversetzen in diese Welt. Ne? Und wenn du dir anguckst, Bartoli der Ältere, Coppi der Jüngere, Bartoli gewinnt, wie gesagt, 36, 37, dann kommt der Krieg, kommen wir noch zu. 46 gewinnt er nochmal ein Giro, Coppi gewinnt insgesamt 5-mal das Ding, ist dann auch wahrscheinlich der erfolgreichere von beiden, auch weil er der Jüngere ist. Beide natürlich auch Tour de France-Siege gesammelt. Da kommt gleich noch was, worüber wir nochmal sprechen müssen und das ja auch mit der Geschichte zu tun hat, die du eben schon angedeutet hast. Auch 2 Siege geholt, 38, 48, 10 Jahre nach dem ersten Sieg. Stell dir das mal in der heutigen Zeit vor.
Wahnsinn.
Ja, also der absolute Coppi, dann mehr in seiner Prime, 49, 52. Titel geholt, so natürlich auch durch das sportlich eher anwachsende Niveau, hier vielleicht auch noch sogar dann auch noch ein stärkerer Coppi als ein Bartoli, so Weltmeisterschaften, Coppi ist 53 Weltmeister geworden, Bartoli hat nie einen gewonnen, also wir sehen schon, dass Coppi eigentlich so auf der Statistik vielleicht der Bessere ist, ne? Er hat auch alle Klassiker gewonnen, ne? Und da sind wir auch bei. Auch ich habe vorm Fernseher gesessen, um mir Paris-Roubaix anzugucken. Auch ich lebe immer mein ganzes Leben lang mit dem Gefühl, eigentlich möchte ich auch mal auf dieser Kopfsteinpflaster-Route da einfach mal so eine Runde machen. Ist halt bei dem sehr spannend, bei Coppi, wenn man mal so sich diese ganzen Zahlen anguckt, dass der halt, und ich glaube, das ist damals noch mehr möglich gewesen als heute, der ist alles. Der kann alles. Der ist Bergfahrer, der ist Zeitfahrer, der kann die Klassiker. Bartoli auch, ne? Der war mehr der Bergfahrer und hat dann dadurch halt auch vielleicht mit Mailand Sanremo und der Lombardei-Rundfahrt mehr da Dinger gewonnen. Der andere war vielseitiger. Und das bedeutet natürlich, dass also wir hier von einem Duell sprechen und wir werden auch noch darauf kommen, warum wir hier irgendwie in die 40er Jahre Italiens gehen, von zwei Legenden, die jeder Italiener. Und deinen Ausführungen habe ich ja auch angehört, mit wie du das Italienische ausgedrückt hast, dass du im Herzen ja auch eigentlich Italiener bist. Deswegen wirst du uns hier noch ein bisschen durchführen. Sind das zwei starke Typen? So Bartoli vorm Krieg stärker. Da muss man auch sagen, da fehlt dir einfach auch eine Handvoll Jahre, wenn ein Krieg stattfindet. Nach dem Krieg ist Coppi da gewesen. Der eine war mehr Kämpfer, der andere mehr so ein Around-Fahrer. Und so haben die Leute es auch beschrieben und das finde ich halt so interessant. So, Bartoli hat über Wille gewonnen und ich glaube, wenn man sich zurückversetzt in diese Zeiten, wahrscheinlich auch das, womit du damals Radfahren gemacht hast. Und Coppi war halt jemand, der gezeigt hat, dass du Sport vielleicht auch nochmal anders definieren musst, ne? Denn wenn man auf die Statistiken guckt, hat er mehr Giro-Siege, hat er mehr Weltmeistertitel, hat er mehr Klassiker gewonnen, hat eine mehr größere Dominanz geschafft. Und man muss trotzdem sagen, dass Bartoli und ich, ey, das sind Dinge, wir hoffen einfach, dass das nie wieder passiert, aber ein Sportler in seiner Prime, und das war bei ihm in den Jahren von 25 bis 31 Jahre alt, einfach nicht Radfahren konnte, sondern Krieg führen musste, weil wir einen Weltkrieg hatten. Und das ist vielleicht, also keine Ahnung, aber vielleicht der Grund, warum Bartoli vielleicht eigentlich sogar der Stärkere ist, aber wir wissen es nicht, können es nie beantworten. Fakt ist, es sind die Radsportgiganten der Zeit. Und deswegen finde ich es so geil, dass wir das Ding jetzt mal rausholen hier und in unserer 12. Folge mal ein kleines bisschen eintauchen in einen Grudge, den wir alle, Leute, der draußen nicht dazu hört, die wir alle noch nie gehört haben, aber der es echt in sich hat.
Ja, also um zu verstehen, um was es da eigentlich geht, muss man ein bisschen tiefer in die Radsportseele Italiens eintauchen, dass die es bei uns so nicht gibt. Wenn man das verstehen will, warum Italien diesen Radsport liebt, wie kaum ein anderes Land der Welt, dann fängst du nicht bei Coppi und Bartoli an. Dann musst du auf den Straßen anfangen, auf den staubigen Wegen des Piemont, in den Hügeln der Toskana, auf den Alpenpässen, auf denen Bauern, Handwerker und Tagelöhner schon lange unterwegs waren auf Fahrrädern, bevor es Autos gab. In Italien war das Fahrrad nie nur ein Sportgerät, sondern am Anfang war das Freiheit. Und das war der Weg zur Arbeit und das war Hoffnung auf einen Job weiter weg, weil man in seinem Dorf keinen fand. Und vielleicht erklärt das besser als alles andere, warum der Radsport für Generationen von Italienern so gefeiert wurde und ihnen mehr bedeutete als Fußball, Oper oder Politik. Versetze ich nochmal zurück, Ende des 19. Jahrhunderts, Da erlebt Italien so einen richtig tiefgreifenden Wandel. Es ist ein junges Königreich, ist erst wenige Jahrzehnte alt und die Industrialisierung beginnt, aber sie beginnt eben nicht überall, sondern es gibt eine Menge Regionen, die abgehängt sind, die noch in Armut leben. Und das Fahrrad wird so zum Symbol der Moderne. Also wenn du mit dabei sein wolltest, bist du Fahrrad gefahren.
Das muss man sich mal vor Augen führen, welche Bedeutung ein Fahrrad hat, ne? Mhm. Und ich meine, heute in ländlichen Regionen, auch für, vor allen Dingen für Jugendliche, noch einmal mehr als in der Stadt. Aber so als jemand, der in der Stadt lebt, ist das eher so ein Ding, was irgendwo verrottet, weil du vergessen hast, wo du es angeschlossen hast. Genau. Und in der Zeit war es lebensnotwendig. Und vielleicht auch lebensverändernd.
Und wenn etwas so populär ist und wenn es so sehr verankert ist, dann wird es eben plötzlich auch zum Sport, besonders in Norditalien entstehen erste Radclubs, es werden erste Rennen durchgeführt über Schotterstraßen, Feldwege und Pässe, also zum Teil über Strecken, wo du mit modernen Sportfahrrädern heute gar nicht mehr fahren würdest. Du würdest denken, nee, ich mache mir doch nicht mein Fahrrad kaputt. Und dann erkennen die Medien das Potenzial dieses Vehikels. Und es gibt die berühmte Mailänder Sportzeitung La Gazzetta dello Sport. Wir beide kennen die vor allen Dingen immer, weil da halt alles drinsteht, was man wissen will über den italienischen Fußball. Aber 1909 hat diese Sportzeitung ein eigenes Rennen gegründet. Und zwar ein Rennen, das Italien tatsächlich für immer verändern wird, den Giro d'Italia. Das ist von einer Zeitung gegründet worden.
Das ist krass, das wusste ich nicht.
Gazzetta dello Sport hat den Giro gegründet.
Deswegen auch die Zeitung in Pink und das Trikot in Pink.
Das ist so. Exakt genau das ist so.
Crazy.
Und niemand konnte natürlich damals ahnen, dass daraus eine nationale Institution wird, die, naja, sagen wir mal, zumindest fast so wichtig werden sollte, wie das Parlament, die Kirche oder die Fußballnationalmannschaft. Denn der Giro wird wirklich zur Bühne der Nation. Im industrialisierten Frankreich, im Nachbarland, war das ein bisschen anders. Dagegen war Italien im Anfang des 20. Jahrhunderts eben wahnsinnig stark zersplittert. Und dieser Giro, der durch die Regionen ging, der verband die miteinander, der verband die Italiener miteinander. Wenn das Peloton durch Sizilien, die Abruzzen, die Toskana oder die Lombardei fuhr, dann sahen Millionen Zuschauer nicht nur ein Rennen, sie sahen Italien. Der Giro ist so ein bisschen zur fahrenden Erzählung einer Nation geworden. Jeder Pass, jedes Dorf, jede Piazza wurde Teil dieser Geschichte. Der Schriftsteller Dino Buzzati schrieb später sinngemäß, der Giro sei nicht einfach ein Sportereignis, sondern die jährliche Vermessung der italienischen Seele. So haben die Italiener über ihren Giro gesprochen. Und in den 20er und 30er Jahren entstehen so die ersten großen Idole. Sagen uns alle nichts mehr. Jeder Italiener kriegt da Schmelz in die Augen. Constante Giardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra. Ich habe es probiert, ich habe Freunde in Italien angerufen, habe die Namen ausprobiert. Jeder Italiener kennt die. Das sind richtige Idole. Die werden verehrt wie Filmstars. Und dann ist halt immer blöd, Politik kommt ins Spiel. In keinem anderen Land vermischen sich Politik und Radsport leider so stark wie im Italien Benito Mussolinis. Das faschistische Regime erkennt früh den propagandistischen Wert sportlicher Erfolge. Siege italienischer Fahrer sollen Stärke, Disziplin und nationale Größe demonstrieren. Und der Radsport wird so ein Stück weit zum Teil der staatlichen Selbstinszenierung. Aber Gott sei Dank bleibt er eben immer Volkssport. Denn die Helden des Radsports stammen fast alle aus einfachen Verhältnissen. Sind Bauernsöhne, Arbeiterkinder, Handwerker. Unsere beiden Helden, werden wir gleich noch mehr erzählen dazu, gehören genau dahin. Und deswegen erkennen sich die Menschen in ihnen wieder und unabhängig, was Mussolini da links, rechts, oben, unten getrieben hat, es ist der Sport der Italiener geblieben. Und dann kommen die beiden Männer, die nicht nur den italienischen Radsport für immer prägen sollten, eben Gino Bartali und Fausto Coppi, denn nie zuvor hat ein sportliches Duell Italien derart bewegt. Nach dem Krieg entwickelte sich deren Rivalität dann zum Spiegelbild der italienischen Gesellschaft. Da gab es das konservative religiöse Italien. Das unterstützte Bartali. In Zeiten der Veränderung stand Bartali für das gute alte Italien mit seinen Werten. Und das moderne, urbane Italien begeisterte sich für Coppi. Familien diskutierten beim Abendessen, Kollegen stritten in Fabriken, Freunde wechselten die Straßenseite, weil sie nicht mehr miteinander redeten. Man war nicht einfach Radsportfan, man war Bartaliano oder Coppiano. Also man war Bartalist oder Coppiist. Das war ein Bekenntnis zu einem Lebensstil, zu einer Weltanschauung, zu einer Haltung. Und in einem Land, das zwischen Kirche und Moderne Tradition und Fortschritt hin und her gerissen war, sind die beiden Jungs so zu Symbolfiguren für das jeweilige Lager einer ganzen Epoche geworden.
Ist schon stark, ne? Bedeutet der aber auch, wir müssen mal ein bisschen genau drauf gucken, wer die beiden sind. Mhm. Und pass mal auf, das habe ich in diesem Format, glaube ich, noch nie gemacht, aber ich versuche mich jetzt mal in deine Rolle zu versetzen und versuche mal so ein kleines bisschen zu erklären, wer denn Fausto Coppi einfach war. Wir befinden uns im Jahr 1932. Stell dir vor, es sind kalte Wintertage in Piemont, wenn der Nebel über die Felder gleitet und die Welt grau und unbeweglich wirkt. Mittendrin sah man einen kleinen, schmalen, schmächtigen Jungen auf einem Fahrrad in diesem Nebel verschwinden. Er trat nicht kräftig in die Pedale, er schien zu gleiten. Niemand konnte damals ahnen, dass dieser stille Sohn einer Bauernfamilie einmal zu einer der größten Legenden des Sports werden würde. Sein Name war Fausto Coppi. Was sagst du, wie mache ich mich? Also ist das so eine Rolle, die ich übernehmen könnte?
Nächste Einführung geht an dich, mein Lieber. Das hast du
dir selber eingebrockt. Auf gar keinen Fall. Aber ja, und das ist herrlich, weil das bringt so ein bisschen das Bild. Denn ich glaube, das ist das Spannende. Wir haben das hier oben schon gehabt. Hier ist ein Radsportler entstanden, der eine Ästhetik des Sports verändert hat, aber weniger darüber, dass er das so gelernt hat, sondern weil er es einfach gemacht hat. So, denn wir sind in einem Italien, 1919 geboren. Es ist in Piemont. Das kleine Dorf hieß übrigens Castellani, wo er geboren hat. Seine Familie war arm. So, da war nichts. Da war kein Luxus. Du hast vorhin das Fahrrad beschrieben als etwas, das du brauchtest, damit du von A nach B kommst, um vielleicht einen besseren Job zu machen. So, das hat er gemacht. Metzgerlehre. Also, ne? Wenn du, das ist die Wahl, die du hast. Und ich glaube, ehrlicherweise, Giro d'Italia gewinnt immer noch spannender und größer als die Metzgerlehre. Deswegen ist er Fahrrad gefahren. Und er hat es offensichtlich geliebt. Ne? Ja, das muss man auch bei entdecken.
Und wenn du mal in Piemont gewesen bist, da kann man sehr gut auch hinfahren, wenn man mal Wein trinken will. Aber da musst du dich, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, auf ordentlich Hügel einstellen. Also das ist ein gutes Training, wenn du da jeden Tag zu deiner Metzgerarbeit mit dem Fahrrad fährst.
Und wenn man sich heute guckt auf das, was man über ihn weiß und welche Geschichte entstanden ist, ne, dann scheint das ja jemand gewesen zu sein, der offensichtlich Fahrradfahren geliebt hat. Und auch wahrscheinlich in der Art und Weise, wie er es dann professionell durchgeführt hat, ist ihm wahrscheinlich ums Fahren ging. Und wahrscheinlich hat ihn das so stark gemacht, ne, weil natürlich wollte der irgendwann gewinnen. Aber das Wie ist wahrscheinlich die Frage. So. Denn es ist dem Umfeld und allen drumherum schon aufgefallen, dass das Piemont wahrscheinlich ihm dabei geholfen hat, Berge like nothing zu erklimmen, was dazu führt, dass man sagen könnte, oh, kann vielleicht ein Radfahrer werden, ne? Und hat halt dazu geführt, dass er 1940 eigentlich, und das ist meine Jan-Ulrich-Geschichte, eigentlich als Helfer für Bartali eingesetzt war, aber diese Giro d'Italia-Runde 1940 gewonnen hatte. Er war der junge Helfer. Ganz Italien war überrascht. Eigentlich ist Bartali, du hast es ja beschrieben, das ist eigentlich der Held, der König. Und dann kommt dieser kleine Junge, Coppi, aus dem Piemont und gewinnt. Es ist eine Geschichte, die im Zweifel auch, finde ich, ganz oft mit Radsport so herrlich mit Bildern schreiben kann. Du bist da hinterher, das ist so ein Einzelkampf in einem Team. Du siehst diesen Berg und du siehst, wie der eine es nicht schafft und wie der andere wartet und dann muss irgendwie ein Gefühl kommen und dann kannst du es theoretisch gewinnen. Und eigentlich ist das ja wie gemacht dafür, dass hier jetzt eine großartige Geschichte entsteht von zwei, die sich bekämpfen. Aber ich habe gesagt, es ging in dem Giro d'Italia 1940. Und das bedeutet für alle, die geschichtlich einigermaßen gut aufgestellt sind, dann war Krieg. Und dann musste auch Coppi wie andere seine Karriere, seinen Weg beenden. Der ist in die Kriegsgefangenschaft gekommen in Nordafrika. Auch dem fehlten dadurch viele Jahre seiner Karriere. Er war halt auch noch ein bisschen jünger. Und als er dann zurückgekommen war, war Italien halt ein anderes Land. Ich meine, auch da müssen wir uns mal vor Augen führen, was das mit Menschen gemacht haben muss. Ne? So, das war ein anderes Italien. Das war eigentlich vom Krieg gebeuteltes. Aber er war immer noch der Alte. Und er hatte immer noch sein Talent. Und ich glaube, die Ästhetik, die am Anfang ihn offensichtlich in diesen Sport gebracht hatte, hat ja dann auch eine Kraft, die man nutzen kann. Die Journalisten haben immer über seine Schönheit gesprochen, als er gefahren ist. Deswegen nannten sie ihn Tänzer. Für andere war er Künstler. Und durch die Erfolge, und jetzt brauche ich dein Italienisch, du hast einen schöneren Akzent, war er am Ende
Il Campionissimo.
Das klingt sehr gut.
Champion aller Champions.
Du bist auf jeden Fall jemand, von dem ich mir das nächste Mal meine, keine Ahnung, Pizza Prosciutto bestellen lasse. Er hat, wie wir schon gesagt, 5-mal den Giro gewonnen, 2-mal die Tour de France, Weltmeister. Und trotzdem erklärt es irgendwie nicht, weil, also ich finde es ganz spannend. Wir haben das ja auch ganz oft, auch in diesen Grudges, verschiedene Duelle. Manchmal werden Sportler für ihre Siege gefeiert. Ich finde es total krass, gerade Ausflug in die NBA zu sehen, die Diskussion wieder LeBron James, nächstes Team. Den liebst du nicht, also den liebst du vielleicht für seine Erfolge. Aber eigentlich musst du ja jemanden für was anderes lieben.
Das stimmt.
Und bei Coppi war das genauso, weil er es geschafft hat, Unmögliches irgendwie möglich erschienen ließ. Und ich finde das spannend. So in dem, was du hier recherchiert hast, wenn man sich da so einliest, das ist ein Typ, der immer wieder in die Karten, Eddie Merckx war, glaube ich, genauso jemand, so immer wieder so mal aufgetaucht ist, der diese Faszination von Radsport einfach in Fleisch und Blut hat übergehen lassen. Und du hast ja selber gesagt, du bist auch nicht Radsport-Fan, aber ich glaube, das sind die Typen, die wir lieben, oder?
So, ich habe, du hast in den Shownotes, habe ich ein paar Links reingepackt, wo man ein bisschen Fotomaterial und Filmmaterial sieht. Also alles, was ich mir angeguckt habe, er sieht immer irgendwie unangestrengter aus als die anderen. Er sieht immer irgendwie lässiger aus als die anderen. Du hast immer das Gefühl, der hat noch eine Patrone drin, die er noch hat, die er noch verschießen kann. Also das hat was echt Lässiges. Gibt ja dieses wunderbare Zitat, immer wenn Coppi sich vom Peloton gelöst hat, hat das Peloton ihn nie wieder gesehen. Und das genau so sieht der Typ aus. Also dieses, der sich, weißt du, der vorne fährt, dann Gang zulegt und sich, bevor er sich löst, nochmal umdreht und den Jungs nochmal ins Gesicht grinst und sagt, wir sehen uns dann oben. Genau so ein Typ.
Ja.
Und das bei der ersten großen Bergankunft, damit gleich mal alle wissen, wo der Hammer hängt. So ein Typ.
Ja,
so wie Pogacar dieses Jahr gefahren ist, der einfach schon auf einer Etappe, wo du sagst, Alter, das gewinnen die anderen, wo er dann mal eben schon mal ganz kurz andeutet, wie es gehen könnte.
Es ist ja auch schon so, dass die Konkurrenz ihn dann quasi, als er in seiner Prime war, halt auch als Maschine aus Fleisch und Beinen beschrieben hat. Dass der so ein Konkurrent, mit dem er gefahren ist, Jean Robic, dass er ihn als Mars-Match auf Fahrrad betitelt hat, dass so ein französischer Journalist dann sinngemäß geschrieben hat. Und vielleicht bringt es das am ehesten auf den Punkt, wenn man über Coppi redet. Und wahrscheinlich auch über den Grudge, den wir hier haben. Ne? Coppi fuhr nicht gegen seine Gegner, er fuhr gegen die Schwerkraft.
Ja.
Überleitung.
In der Tat, er fuhr meistens gegen die Schwerkraft, aber zumindest ein Gegner, den hat Coppi schon ziemlich ernst genommen. Das war Gino Bartali. Und den bringe ich euch jetzt mal ein bisschen näher. Wir haben es ja gerade eben schon gehabt, manche Menschen gewinnen Rennen oder gewinnen Spiele. Andere gewinnen Herzen dabei. Und dann gibt es ganz wenige Sportler, die was noch Größeres schaffen. Die werden nämlich zu so einem Maßstab dafür, was ein guter Mensch ist oder sein könnte. Und Gino Bartali war genau so einer von diesen Menschen. Für die einen war der ein Radsport-Champion und für die anderen war er Nationalheld und für viele war er auch ein Heiliger ohne Heiligenschein. Und je älter seine Geschichte wurde, desto deutlicher erkannte Italien, dass seine größte Leistung wahrscheinlich gar nicht auf dem Fahrrad stattgefunden hat. Jedenfalls wurde er 5 Jahre vor Fausto Coppi geboren, 1914 in Ponte Aemma bei Florenz. Zeit seines Lebens auch immer in der Gegend geblieben. Seine Familie war arm, sein Vater arbeitete als Tagelöhner, Mutter half auf den Feldern und verdiente etwas Geld mit Handarbeiten. Schon als Kind lernte Gino, dass nichts einfach kam, alles musste hart erarbeitet werden. Also siehst du genau dieselbe Geschichte wie bei Fausto Coppi. Als er sein erstes Fahrrad bekam, ahnte noch niemand, dass dieses Fahrrad einmal Geschichte schreiben würde, denn dem ist eben nicht alles leicht gefallen. Er war kein geborener Showman, eher still, stur und wahnsinnig unnachgiebig. Also er war brutal hart auch gegen sich selber. Und daraus entwickelte sich dann später diese wirklich fast übernatürliche Fähigkeit, Berge zu bezwingen. Während andere Fahrer dann litten schien Bartali überhaupt erst richtig lebendig zu werden. Und deswegen nannten sie ihn irgendwann auch Il Gigante delle Montagne, der Riese der Berge. Und wer Bartali verstehen will, der muss auch seinen Glauben verstehen. Er war ein zutiefst religiöser Mensch, nicht aus Gewohnheit, sondern wirklich aus Überzeugung. Und das führte dazu, dass eben, während viele Sportler nach Ruhm suchten, er eher nach Sinn suchte. Der katholische Glaube hat ihn tatsächlich sein ganzes Leben lang begleitet. Er besucht viele Messen, sprach selten schlecht über andere Menschen, versuchte im Erfolg demütig zu bleiben. Er ist auch nicht im Krieg gewesen, was auch was damit zu tun hat, sondern er hat nur die Zeit eben verbracht, ohne dass er was zu tun hatte, weil es keine Radrennen gab. Er hat sich dann allerdings mit was anderem beschäftigt, aber dazu später nochmal. Seine Gegner haben wahnsinnig Respekt vor ihm gehabt, aber sie haben ihn auch respektiert und seine Fans haben ihn wirklich verehrt. Selbst Menschen, die nicht an Gott glaubten, haben an ihm festgestellt, diese Aufrichtigkeit und Authentizität, die der hatte. In den 30er Jahren wurde Bartali dann zum Symbol eines aufstrebenden Italiens, ohne die alten Werte zu verraten. Er stand für die alten Werte, aber gleichzeitig war er eben der moderne Held, Fahrrad und so weiter und so weiter. Ganz Italien hat ihn gefeiert. Er ist nie ein Mann der Politik gewesen. Das faschistische Regime Mussolinis wollte auch ihn und seine Siege für die eigene Propaganda nutzen. Bartali hat sich komplett verweigert, beziehungsweise weitestgehend, soweit es irgendwie möglich war, und hat diese Rolle nicht angenommen, blieb vor allem seiner Familie, seinem Glauben und seinem Sport verpflichtet. Und sein Ruhm, dieser Ruhm machte ihn eben zu einem besonderen Star. Und der Charakter machte ihn zu einem besonderen Menschen. Und dann kam eben auch bei ihm der Krieg. Viele Helden jener Zeit sind am Ende ihrer Karriere dann aus den Geschichtsbüchern verschwunden. Bartalis größte Geschichte begann da erst. Hier nur kurz angedeutet, wie auch schon in der Vorgeschichte, er hat Menschen gerettet. Er hat Menschen das Leben gerettet. Und zwar mit dem Rad gegen die deutschen Besatzer.
Krasse Geschichte.
Er versteckte während des Kriegs eine jüdische Familie bei sich zu Hause. Aber er sprach jahrzehntelang nicht darüber. Später sagte er mal, das Gute macht man, darüber spricht man nicht.
Ey, das... Ich find's krass. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, das lässt auch so ein bisschen Spuren, ne? So, weil wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass die... Also was in dieser Zeit passiert ist und wie du damit umgehst, ne? Das sind krasse Persönlichkeiten. Und trotzdem sind es auch Sportler, die auch in Sachen Grudge eigentlich nichts ausgelassen haben, was es braucht, um wirklich eine sportliche Rivalität zu zeigen. Und dann musst du dir mal in die Charaktere hineindenken. So, bei allem, was die gemacht haben, bei allem Kampf, bei allen Egos, bei allen Erfolgen, passieren solche Dinge. Finde ich wirklich krass.
Absolut. So.
Aber wenn wir da noch mal ein bisschen drauf gucken, ne, dann ist Bartali ja so platzhirsch. 1940, in dem Radteam, in dem sie unterwegs gewesen sind. Also Giro d'Italia gewonnen, Tour de France gewonnen. So, und wie wir schon beschrieben haben, tauchte Coppi dann auf einmal auf. Ne? Es ist total spannend, weil wenn man sich in dieser Zeit überlegt, frage ich mich auch, wo die den gefunden haben. Aber wenn so ein Teamchef und das von diesem Legnano-Team, der Eberardo Pavesi, der hat ihn damals ja da auch gepickt, der muss ja was in dem gesehen haben. Weil auf der einen Seite siehst du einen Typen, der eigentlich relativ schüchtern ist. So dünn, fast zerbrechlich. So. Und auch Bartali hat sich den angeguckt, weil der steht halt für eine andere Art von Radfahrer und sagt, hey, der ist doch viel zu dünn für einen Radsport. Funny, wenn man sich heute zurück überlegt, wie heute Radsportler die meisten aussehen.
In der Tat.
Haben wir da wahrscheinlich den wahren, vielleicht einen Prototypen für den heutigen Radsportler gefunden. Denn Bartali war damals eher so, wie gesagt, ältere Garde und vom Land kräftig gebaut, hat auch nochmal ein Glas Wein zu seiner Pasta zu sich genommen und so. Da war noch nicht so viel mit Ernährungsplan. Und auf der anderen Seite scheint Coppi nachgewiesenermaßen halt so ein bisschen wirklich das Sinnbild des modernen Radfahrens gewesen zu sein, mit Diät, mit strikten Trainingsplan und so. Und das Problem, das da entstanden ist, dass da zwei eigentlich gegeneinander gefahren sind, obwohl sie miteinander fahren sollten. Eine herrliche Basis für einen Grudge und für Radsportgeschichten, oder? Also mal ehrlich, das sind doch die Geschichten, die wir lieben.
Absolut. Also diese Situation kann sich ja jeder vorstellen. Du bist der Platzisch, dann kommt der Junge dazu. Wenn das aber mit zwei sehr charakterstarken Typen passiert, dann ist eigentlich vorprogrammiert eine lange Strecke von großen Geschichten und großer Geschichte des Radsports.
Die beiden haben auch nie wirklich sich angenähert, ne? Also das sind das, also ich finde es interessant, dass wir Coppi, wie wir ihn hier körperlich beschrieben haben, trotzdem so einen Willen hatte, dass es da schon ein Gegeneinander gab, ne? Und dass auch die bis zum Ende miteinander gekämpft haben. Bartali wurde auch mal gefragt, so, warum er sich Coppi eigentlich nie wirklich angenähert hatte. Und das klingt nach, das könntest auch du, glaube ich, das Zitat machen. Wenn zwei Hähne auf demselben Misthaufen leben, kräht immer nur einer. Das. Ich glaube, das ist ein interessanter Blick und vor allem, wir versetzen uns nochmal ins 1940, so in dieser Zeit, so da ist nicht so viel Schwäche zu zeigen. Da geht es um Härte und in der Zeit, wo die beide herkommen, wie das Fahrrad ihr Leben geprägt hat, wie sie daraus eine Karriere gemacht haben, an diesem Wendepunkt, in dem sie sind, so da ist das, glaube ich, auch total nachvollziehbar. Und wir kommen jetzt in diesen Giro 1940, den nehmen wir noch einmal ganz kurz, denn da ist der Bartali auf Prime und möchte eigentlich das Ding gewinnen, verletzt sich aber, macht aber durch pure Willenskraft weiter, denn da sind wir bei den Charakterköpfen, die sie sind. Er war der Chef, aber Coppi war da und wollte. Und dann sagt der Teamchef das, was ich total liebe an diesem Radsport. Irgendwann kommt das Zeichen. Und das ist so geil. Ich glaube, wenn damals noch schon mehr Fernsehen da gewesen wäre oder stell dir die Inszenierung vor oder die Netflix-Doku über den Moment dieser beiden Radsportler zueinander.
Erinnerst du dich noch an den Namen vom Teamchef von Team Telekom, der damals das Zeichen gab, dass Bjarne Riis angegriffen werden darf?
Genau die Situation können wir allen hier vor Augen führen. Alle, die dabei gewesen sind vom Fernseher. Bjarne Riis, Toursieger, schafft es nicht. Der junge Jan Ullrich, aka in diesem Fall Coppi, kriegt das Zeichen, griff voll an. An dem Tag wurde er Zweiter in der Gesamtwertung. Am Ende hat er das Ding gewonnen. Und von diesem Moment war es wichtig, dass Italien nicht nur einen
Campionissimo hatte, genau.
Dankeschön, sondern auf einmal einen Zweiten. Und zack, haben wir einen Grudge. Jetzt knallt.
So, und genau ein Jahr später hat es dann auch richtig geknallt beim Giro dell'Emilia. Das ist ein Eintagesrennen. Das war eigentlich das letzte Rennen, was noch übrig war, was im Krieg trotzdem stattgefunden hat. Das ist ein nationaler Klassiker. Dementsprechend hat das Rennen wahnsinnige Aufmerksamkeit gehabt. Gino Bartali hat es im Jahr davor gewonnen, wollte das 1941 wiederholen. Und eigentlich sah es auch so aus, als ob er es schaffen würde. Denn bei der Taktikbesprechung am Abend vor dem Rennen hat Coppi zugesagt, dass er ihm helfen würde. Er wäre sowieso nicht so in Topform, fühle sich ein bisschen krank. Und deswegen würde er vorschlagen, doch vom Start weg würde er das Feld vorne aufmischen, würde immer wieder so ein bisschen angreifen und mürbe machen. Und Bartali könne sich ein bisschen zurückhalten und könne dann, wenn er vorne für Attacken sorgt und die zermürbt, irgendwann könne er dann loslegen. Ja, Bartali fand es ein prima Plan und genauso haben sie es dann auch gemacht. Fausto hat vorne tatsächlich auch nicht Druck gemacht, sprang immer wieder vom Feld weg. Das Dumme war nur, bei einem dieser Aufstiege bzw. Antritte ist er einfach nicht wieder zurückgekommen. Und ist auch nicht wieder langsamer geworden, sondern hat einfach Vollgas gegeben und hat das Rennen gewonnen. Gino Bartali hat ihn danach dann entsprechend zur Rede gestellt. Das muss auch kurz vor der körperlichen Auseinandersetzung gewesen sein. Fausto Coppi hat eben relativ süffisant erklärt, er hätte sich plötzlich dann doch relativ gesund und besser gefühlt und deswegen beschlossen, den abgesprochenen Plan dann eben einfach mal aufzugeben.
Es ist so geil.
Es war klar, dass das im selben Team nicht lange gut gehen kann. Außerdem fing dann für beide die Zeit des Krieges und der nicht stattfindenden Rennen an. Coppi hat, bevor er eingezogen worden ist, das Team Legnano noch verlassen. Konnte also damit dann in ein anderes Team gehen nach dem Krieg und dann konnten sie dort ihre Rivalität wunderbar ausleben.
Weißt du, was ich spannend finde? Dass, wenn du so, also das sehen wir ja nicht, Aber wenn du Radfahrer bist und wenn du vor allen Dingen auch noch in so einer puren Form der 40er Jahre Radfahrer bist, dann sind es ja auch bestimmte Dinge, die wir gar nicht sehen, selbst jetzt am Fernsehen gar nicht erleben wird. Wir können vielleicht gar nicht die Kleinigkeiten verstehen, warum Dinge passieren.
Ja.
Warum der eine gewinnt oder der andere, warum es Vor- und Nachteile gibt. Aber genau das wird die Geschichte der beiden. Denn guck mal, wir sind jetzt durch den Krieg durch, das klingt zu salopp gerade, aber ihr wisst, was ich meine, der Krieg ist vorbei. Italien hat von der Struktur her es offensichtlich geschafft, schneller wieder in den Sport einzusteigen. 1946 gab es den nächsten Giro d'Italia. Der Krieg hat Europa kaputt gemacht. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch sowas wie ein Symbol, 1946 wieder ein Giro d'Italia zu machen.
Absolut. Das ist ein bisschen, das hat mir mein Freund erzählt, das ist jetzt eher unsportlich als Anekdote, aber es ist genau dasselbe Phänomen. Ein Freund hat mir mal erzählt, wie das in Köln war 1946 nach dem Krieg, als zum ersten Mal wieder eine Karnevalssitzung unbedingt stattfinden sollte. Und die Kölner alles, aber auch wirklich alles dafür getan haben, altes Zirkuszelt besorgt haben, die Domplatte irgendwie so freigeräumt haben, dass das Zelt dort aufgestellt werden konnte, weil einfach dieses, es ist wieder Karneval, ein Stück weit, es ist wieder normal oder es ist zumindest auf dem Weg, wieder normal zu werden. Es ist eben nicht mehr Krieg. Da waren diese Symbole wichtig und in Italien war das die Durchführung des Giro d'Italia.
Tja, es ist, glaube ich, total von außen zu verstehen, nicht nachzuvollziehen, weil wir nicht in dieser Zeit gelebt haben, aber das ist die Erlösung. Und da kannst du wieder hoffen und dann kannst du wieder Bilder schaffen. Und dann kannst du dich auch darüber freuen, dass vielleicht zwei große Fahrer um Titel kämpfen und du dich vielleicht daran erfreuen kannst. Und wir haben Bartoli, den dann, beide ja nicht richtig alt, aber den älteren von den beiden, den Veteranen. So. Der wusste dann mittlerweile, dass er mit Coppi, mit Fausto Coppi einen Gegner hatte, den er schlagen muss. Und das ist nicht einfach. Also muss er Dinge finden, womit er das macht. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich meine. Stell dir vor, wir beide fahren ein Rennen miteinander und wir fahren ja nicht nur einfach ein Rennen miteinander, sondern wir müssen ja auch den Gegner analysieren und gucken.
Mhm.
So. Und es muss so eine Situation gegeben haben, wenn du merkst, okay, der Gegner ist geschwächt. Das kann eine geschwollene Vene sein, das kann irgendeine kleine Verletzung sein, das kann etwas Atmen sein. Sowas hat hier Bartoli gefunden. Na?
Absolut. Und es ist lustig, wenn du das jetzt so erzählst, der hat dann so geguckt, ob dem irgendwas wehtut. Da gab es eben noch nicht abends im Mannschaftswagen noch die Auswertung der Daten des Tages. Nein. Und sonst irgendwas, sondern du hast halt geguckt und gesagt, oh, warte mal, jetzt nach dem Rennen sehe ich, der hinkt ein bisschen mehr als gestern. Ich glaube, ja, der hat ein Problem. Morgen werden wir mal richtig angreifen. Dann werden wir mal anklingeln und mal gucken, ob das ernst ist.
Ja, lass mal gucken, wie doll diese Vene wirklich immer anschnellt, wenn wir jetzt den Berg hochjagen und sowas alles. Und das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Und so griff er an. Und deshalb konnte Bartoli in dem Jahr Coppi schlagen. So, das finde ich total spannend, weil er da schon mit, wahrscheinlich mit der Erfahrung im Fußball, würde man sagen, er kannte die Abkürzung auf dem Platz. Hier hat er alles genommen an Mitteln und wusste, wie er gewinnen könnte. Und zack, war der alte Champion wieder zurück. Es gewinnt nicht der junge Radsport, sondern das alte Italien gewinnt. Es ist logisch, dass das vielleicht auch ehrlicherweise als Symbol für den Wiederaufbau vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen ist für den Giro und das, was dieses Land gebraucht hatte. Und trotzdem hat es natürlich einen Coppi gezeigt, der immer stärker geworden ist. Und der dann hat 47 den Giro gewonnen. Und das wahrscheinlich dann, und das ist so übermittelt, mit einer wahnsinnigen Überlegenheit. Da hat dann keine Vene mehr geschwollen. Da ist er einfach über die Tour geschwebt, hat das Ding aber durchgezogen. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich für die ganze Geschichte, und wir haben die jetzt schon ein bisschen so stilisiert, die beiden, das alte Italien, der leidende, kämpfende Bartoli, gegen das neue Italien, die Zukunft, die Perfektion, die Definition, eine andere Art von Radsport.
Ja. Lustig nur, dass die beiden halt sich immer mehr eigentlich primär ineinander verhakten. Also man hatte so das Gefühl, denen war völlig wurscht, wer sonst noch im Feld war. Es ging wirklich nur noch um den jeweils anderen. Einer der Höhepunkte dieses Duells war die Weltmeisterschaft 1948. Da mussten die ja nun beide fürs Team Italien antreten. Und logischerweise gab es da jetzt keine Stallregie, dass man gesagt hat, der eine oder der andere darf gewinnen, sondern man hat gesagt, wir haben hier zwei Top-Fahrer, einer wird das Ding schon packen. Die zwei waren aber während des gesamten Rennens dermaßen damit beschäftigt, sich gegenseitig zu belauern und zu gucken, was der jeweils andere macht, dass sie überhaupt nicht merkten, dass der Belgier Brieg Schote vorne mal richtig Vollgas gab, vom Feld wegsprang und am Ende so weit weg war, dass sie keine Chance mehr hatten, ihn einzuholen, was dann dazu geführt hat, dass sie beide einhellig entschieden, dass das ja relativ sinnlos sei und sie einfach wieder zurückgefahren sind. Also sie haben dann beide beschlossen, scheiße, das haben wir nicht so richtig gut gemacht und sind gar nicht erst über die Ziellinie gefahren. Die sind anschließend dafür massiv kritisiert worden und sie sind sogar vom italienischen Verband beide 3 Monate gesperrt worden. Also muss ich vorstellen, was für eine Tragikomik für Fans. Da waren die zwei besten Fahrer der Welt und beide hatten solche Angst davor, dem anderen zu helfen, dass der gewinnt, dass am Ende niemand gewann. Coppi hat später tatsächlich gesagt, wir drehten beide um, ohne ein Wort zu sagen. Wirklich stolz waren wir darauf nicht. Immerhin im selben Jahr, 1948, hat Coppi dann sein letztes großes Rennen gewonnen, die Tour de France. Und das ist, du hast eingangs schon gesagt, wirklich eine ganz große Leistung. Nochmal nach...
Bartoli meinst du, ne? Ja,
nee, Coppi. Coppi, 48. Sorry, natürlich, Bartoli, du hast vollkommen recht. Ich rede hier dummes Zeug. Hat Bartoli sein letztes großes Rennen gewonnen. 10 Jahre nach seinem letzten Sieg auf der Tour hat er nochmal alles auf die Straße gebracht. Hat nochmal gelitten, hat gekämpft, ist jeden Hügel nochmal mit Vollgas hoch. Und er hat es tatsächlich geschafft, das Feld hinter sich zu lassen. Was interessant ist, man würde sich dann ja fragen, ja, was hat denn Coppi?
Wo war Coppi?
Kann ich dir sagen, er hat nicht mitgemacht. War er verletzt? Nö. Wieso hat er nicht mitgemacht? Freunde, die ihn kannten, sagen, er hat deswegen nicht mitgemacht, weil er sich in dem Jahr einfach keine Chance ausrechnete, gegen Bartoli zu gewinnen und deswegen keinen Bock hatte, sich dieses Ding anzutun. Also, er war nicht verletzt, es gab keinen Unfall, gar nichts. Er hat nur einfach gesagt, das Ding gewinnt Bartoli, das lasse ich aus.
Ja, aber wie krass ist das und wie fokussiert bist du aufeinander? So, wir sind aber auch, und vielleicht ist das, was er da gelesen hat, hat sich den wahrscheinlich angeholt, gesagt, okay, der ist jetzt gerade hier im Spätherbst, den kriege ich nicht, weil der kämpft mich nieder. Lassen wir das Ding. Dann konzentriere ich mich aufs nächste Jahr, denn da war es halt andersrum. Und interessant ist auch, Tour de France. Und es war eine nationale Sache. Der Nationaltrainer Alfredo Binder wollte das versuchen, was eigentlich fast unmöglich ist bei solchen Hähnen. Das haben wir ja gelernt. 2 Hähne auf einem Misthaufen. Bringen Sie mal beide ins italienische Team zur Tour de France. Und eigentlich ist es ja relativ einfach, wie du es machen kannst. Da sind 2 Top-Fahrer und Tour de France oder Radsport funktioniert so, der Schlechtere hilft dem Besseren. Immer wer ein bisschen schlechter ist, hilft dem anderen dabei, dass er vielleicht besser wird, damit man gewinnen kann. Aber du hast hier ja 2 Typen, die offensichtlich dem anderen nicht den sportlichen Dreck unter den Fingernägeln gegönnt haben. Dementsprechend Misstrauen ohne Ende. So. Und ich kann mir rückwirkend schon vorstellen, gute Idee, Mr. Binder, aber das ist doch Quatsch. So, da muss doch nur eine Situation passieren. Und das war ja offensichtlich auch so. Ein Defekt, Copy, Fahrrad kaputt, muss irgendwie wieder rangeführt werden. Sofort geht's los. Ey, der hat nicht ausreichend mir geholfen, der Bartoli. hat nicht gewartet. So, das geht hier nicht weiter. Ich bin stinksauer. Also die Intensität muss man sich mal so vor Augen führen, dass der sogar so weit war, dass er so sauer auf diese Situation reagiert hat, um bei der Tour auszusteigen. Hallo. So, da hatte Kollege Binder sich auf jeden Fall einen großen Job überlegt. So, und hat dann beide aber zum Weitermachen bewegt und das hat auch funktioniert. Und dann kommt halt aber auch die Legende. Es kommt dann zur größten Aufholjagd in der Tourgeschichte. Und ich find's schön, weil wir waren alle nicht dabei, aber das, was die Geschichtsbücher transportieren, ist dann schon was Romantisches, ne? Dass Bartoli und Coppi gemeinsam unterwegs sind und Bartoli zu Coppi sagt, hey, Bruder, heute habe ich Geburtstag, lass mir die Etappe. Und wir wissen nicht, aber es stimmt. Das ist alles Legende. Aber Bartoli hat eben diese Etappe gewonnen vor Coppi. Coppi aber natürlich, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, ich sage natürlich, die Tour vor Bartoli. 1.-2. Ein Wahnsinnserfolg, aber wahrscheinlich der endgültige Moment als der König vielleicht abgetreten ist, aber der neue Kaiser da war.
Das war zu dem Zeitpunkt so. Übrigens, weil du gerade die Romantik erwähntest, lustiger Funfact am Rande. Ich habe doch gerade erzählt von 1948, dem späten Triumph von Bartali. In dem Jahr, während die Tour oder kurz bevor die Tour lief, wurde ein Attentat auf den Kommunistenchef Palmiro Togliatti verübt. Und Italien stand tatsächlich kurz vor dem Bürgerkrieg. Und der damalige Ministerpräsident Alcide de Gasperi hat dann tatsächlich bei Bartali angerufen, zumindest gibt es diese Legende, und zwar während des Rennens, und hat Bartali persönlich gesagt, Gino, es wäre echt super, wenn du gewinnen könntest. Der Sieg würde uns im Land echt helfen, da würde hier relativ schnell wieder Ruhe eintreten. Also hat Bartali genau das getan. Hat entsprechend gewonnen und hat das Attentatsopfer Togliatti, der Kommunistenchef, hat dadurch sozusagen eine schnelle Heilung erfahren. Zumindest wird überliefert, dass als er aufwacht nach geglückter Not-OP, seine erste Frage war, was hat Bartali bei der Tour gemacht? Also du siehst, das ist ein völlig anderer Kontext, das ist eine andere Größenordnung, in der die da unterwegs sind.
Ja, ist Wahnsinn. Ey, worüber wir noch nicht gesprochen haben, das müssen wir mal trotzdem noch mal ein kleines bisschen aufbrechen. Denn wir sprechen hier ja von Erfolgen von Sportlern, die ja offensichtlich Übermenschliches geschafft haben. Und ich meine, wo die herkommen, was für Material die haben, was für Fahrräder die haben. Und dann fahren die 300 Kilometer lange Etappen, teilweise auf Schotterpisten, irgendwie durch die Gegend. Das ist noch keine Zeit von Ernährung. Wir haben drüber gesprochen, der eine isst noch Pasta und trinkt noch ein Glas Rotwein, der andere fängt schon ein bisschen mehr damit an. Keine Trainingssteuerung, nichts Wissenschaftliches. So. Aber die Alpen sind halt heute noch genauso groß. So, was ist mit dem Thema Doping?
Also, machen wir uns nichts vor, in 40er und 50er Jahren existierte natürlich null Anti-Doping-System. Amphetamine waren im Peloton weit verbreitet, gibt es gar keine Zweifel und genug Belege dafür. Viele Fahrer haben das auch gar nicht als Betrug gesehen, sondern als medizinische Hilfe, um den extremen Belastungsstand zu halten. Die Rennen waren echt gnadenlos. Die sind vor Sonnenaufgang schon gestartet, kämpften dann gegen Hitze, Kälte, Schlafmangel, Regen, Hunger, was auch immer. Und wer zusammenbrach, hat ja nicht nur das Rennen verloren, sondern oft seine Existenzgrundlage. Das waren Fahrradfahrer, Rennfahrer. Und in dem Umfeld hat sich natürlich eine Kultur entwickelt, in der Aufputschmittel fast als Werkzeug des Berufs angesehen wurden. Heute würde man wahrscheinlich von systematischem Doping sprechen. Damals sprach man häufig einfach von La Bomba. Copy war seinerzeit in
der... Ja, lass mal La Bomba zünden hier, Alter.
Genau, und Fausto Coppi war, was das Zünden von La Bomba angeht, seinerzeit deutlich voraus. Der hat nämlich tatsächlich wissenschaftlicher trainiert und ist auch wissenschaftlicher unterstützt gefahren als viele seiner Konkurrenten. Er hat extrem auf die Ernährung geachtet, Material, Aerodynamik analysiert. Aber er war eben Teil der damaligen Radsportkultur. Berühmt unter anderem ein Interview, in dem Coppi ungewöhnlich offen über den Gebrauch von Amphetaminen sprach. Auf die Frage, ob die Radfahrer die Bomba nehmen, soll er geantwortet haben, ja. Und auf die Nachfrage, ob er sie selbst genommen habe, ja, na klar, wenn nötig. Als der Reporter fragte, wie oft das nötig gewesen sei, hat Coppi sinngemäß geantwortet, na fast immer. Für uns heute klingt das natürlich wie ein Geständnis. Damals war es einfach Ehrlichkeit. Coppi gehörte zu den wenigen großen Fahrern seiner Generation, die das Thema nicht vollständig verschwiegen. Aber historische Berichte schreiben nicht nur ihm zu, bei entsprechender Leistung Amphetamine verwendet zu haben. Bei der Erreichung seines Stundenweltrekords 1942 ist das sogar belegt. Und er hat später auch selber eingeräumt. Also das war einfach kein Ding.
Hey, guck mal, da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Ich habe ja schon auch so eine Meinung dazu, weil ich gucke zum Beispiel keine Tour de France mehr gerade oder kaum, kenne auch kaum noch Fahrer, weil das alles für mich das verloren hat, aufgrund dieser ganzen Skandale. Mhm. Und ich mir denke, ich weiß nicht, ob es in den Zehnern oder Nullern war, wo gefühlt jeder Tour de France-Sieger aberkannt wurde, weil er des Dopings überführt wurde. dann mach doch auf. Lass die doch machen. Und dann musst du auch nicht so rumeiern, denn Bartoli ist ja schon auch die ältere Generation, wie wir es hier festgestellt haben, ja im Prinzip genauso erfolgreich. Aber hat sich nie wirklich dazu geäußert. Also sehr zurückhaltend auf jeden Fall. Was aber lustige Geschichten sind, die auch von Zeitzeugen übermittelt wurden, ist, dass er so ein bisschen Witze darüber gemacht hat und sich dann aber auch, wenn es um die Vergleiche der Substanzen offensichtlich ging, immer in die Nähe in den Hotels zu Coppys Zimmern hat verlegen lassen, um mal ein bisschen nachzugucken, was der denn da so benutzt und welche Präparate, um daraus dann Rückschlüsse auf die Form zu nehmen. Ob er es selber auch genommen hat, kannst du nicht beurteilen heute. Da gibt's halt, ist ja auch logisch, da kannst du nichts belegen, weil es keine Kontrollen gab. Aber wenn man drauf guckt, und da sind sich Historiker auch wieder sicher, es war weit verbreitet und wenn der eine es gemacht hat, dann wird der andere nicht drumherum gekommen.
Und ich meine, was eine lustige Vorstellung, wie Gino Bartoli bei Nacht und Nebel ins Zimmer von Fausto Coppi schleicht und guckt, was der dann sich da gerade einwirft, um daraus Rückschlüsse für seine Form zu ziehen. Aber am Ende eines langen Tages ist es eben ist so, das Erstaunliche ist ja nicht, dass sie es getan haben, sondern es war damals, es gehörte einfach zu diesen Rennen dazu. Das muss man jetzt gar nicht gut finden, aber es war so. Die Gesellschaft hat einfach anders darüber gedacht. Heute ist Doping ein fundamentaler Verstoß gegen Fairness und Integrität des Sports. In den Nachkriegsjahren sahen das eben viele Menschen anders. Der Fahrer war Arbeiter auf zwei Rädern. Wenn ein Bergarbeiter Medikamente gegen die Erschöpfung nimmt, warum soll das nicht auch ein Radprofi tun? Das war die Logik damals. Wir lehnen das heute beide ab, aus vielen, vielen Gründen. Aber damals war es eben so. Damals gab es ja auch noch keinerlei Untersuchungen darüber, welche gesundheitlichen Schäden dadurch ausgelöst werden, was der Missbrauch von Amphetaminen überhaupt auslösen kann. Wenn du also wenn du bei Coppi und Bartoli nach der Geschichte der sauberen Sporthelden suchst, das ist wird ein bisschen schwierig. Aber es sind eben auch keine Betrüger, weil zu dem Zeitpunkt war es kein Betrug. Das ist die Geschichte der beiden ist die Zeit, in der der Radsport seine größten Legenden hervorbrachte. Lange bevor der Radsport gelernt hat, dass die Bewunderung für außergewöhnliche Leistungen halt eben nicht von der Frage getrennt werden kann, wie diese Leistungen zustande kommen. Und das hat eben dann später, viele Jahre später, einer dieser anderen italienischen Fahrradhelden, Marco Pantani, erfahren müssen. Bei dem haben sie es nicht verziehen. Und bei dem haben sie hingeschaut und irgendwann gesagt, Alter, du bist erwischt.
Man muss ja mal sagen, wahrscheinlich ist das für die Geschichte, gerade in dem Italien, in dem wir uns befinden, dann auch so etwas, was man gerne zur Seite schiebt, weil es die Wertigkeit dessen, was der Radsport und diese beiden Radsportler mit dem Land gemacht haben, vielleicht auch einfach so ein kleines bisschen schmälern würde, weil es wichtiger war, dass sie so erfolgreich waren und damit vielleicht auch Signale gesendet haben. Ne? Also Coppi gewinnt die Tour 49 nochmal, ist absolut der Wendepunkt. 52 gewinnt er sie nochmal. So, das ist dann aber auch bei ihm so langsam das Ende der Geschichte. Und auch er wird hier auf dieser Tour nochmal an Alpe d'Huez zu einer Legende, weil er mit Überlegenheit diese Etappe gewinnt. Es ist übrigens der eine Ort, wo ich gerne Tour de France gucken wollen würde. Ich habe einmal in Paris, aber aus 500 Metern oder aus so 50 Metern Entfernung auf so einem von diesen Pönöpel stehen, das Peloton vorbeirasen sehen, nachdem ich da eine halbe Stunde drauf stand, weil ich zufällig in Paris war. Aber ich würde gerne mal irgendwo in den Alpen oder Pyrenäen mal so, und eigentlich ist Alpe d'Huez für mich dieser Ort.
Der ist magisch. So,
ja, wo ich gerne mal hinwollen würde. Aber ich wüsste nicht mal genau, wie ich das alles machen muss. Das ist ein anderes Thema. Da werde ich nochmal mehr Tipps zu holen. Aber Coppi hat halt an diesem Ort vielleicht auch für sich das letzte große Kapitel geschrieben, ne? Ja. Weil die Art, wie er diese Tour damals gewonnen hat, gilt für Zeitzeugen auch bis heute als beispiellos. So. Bartoli war auch noch dabei, hat noch gekämpft, aber da war jetzt schon 38 und dann merkst du irgendwann, dass das nicht mehr geht. Ich finde es auch krass, mit 38 immer noch in der Tour de France dabei zu sein und in ernsthafter Konkurrenz zu sein. Es sind andere Zeiten, aber es ist auch so ein Momentum von, was wahrscheinlich Sportler heute auch anders machen würden, dass du so langsam und würdevoll sich von dem Sport verabschiedest, der dein Leben geprägt hat.
Also an der Stelle wird aus Grudge dann auch gegenseitiger Respekt. Es gibt eine schöne Geschichte, beziehungsweise ein berühmtes Bild, das ist in den Shownotes auch drin, wo du siehst, wie die beiden fahren und es sieht so aus, als würde einer dem anderen eine Trinkflasche reichen. Und es wird aus dem Bild nicht deutlich, wer wem die Trinkflasche gegeben hat. Die Fans haben sich bitterst gestritten, wer den anderen unterstützt hat. Und die beiden Jungs haben es auch nie aufgelöst. Aber die Antwort ist auch völlig unwichtig. Es zählt einfach etwas Größeres. Nicht, dass sie sich nun wirklich richtig lieb hatten und sich umarmen wollten, aber sie haben sich respektiert. Und das war eben keine Selbstverständlichkeit, denn diese Geschichte kriegt ihre Bedeutung eigentlich vor allen Dingen dadurch, dass man weiß, dass Bartali, wenn er auf dem Rad saß und im Rennen war, gelegentlich die christlichen Tugenden auch vergessen hat. Es gibt eine berühmte Geschichte, als sein Gegner Hugo Koblett, ein Schweizer, einmal während eines Rennens neben ihm fuhr und dem das Wasser ausgegangen ist, hat er Bartali um Wasser gebeten. Und Bartali hat zu seiner Trinkflasche gegriffen, hat sie umgedreht, ausgeleert und hat sie leer nach hinten an den Schweizer weitergereicht. Insofern ist die Tatsache, dass die Jungs, die beiden sich da eine Flasche teilen, das kann man als Friedenspakt beziehungsweise als Friedensgeste werten.
Ach ja, irgendwie. Ich meine, so wie er hier beschrieben ist, kann ich mir vorstellen, dass Bartali grundsätzlich kein Typ war, der irgendwie besonders gut da drin war, zu loben oder irgendwie Respekt auszudrücken. Trotzdem gibt's dieses eine Zitat von Bartali über Coppi, der ja nun mal nicht ignorieren konnte, dass da einer im Zweifel besser war als er. Weil da soll man gesagt haben, Coppi war kein Radfahrer, Coppi war ein Künstler auf dem Rad. Und das ist schon wahrscheinlich 10 von 10, wenn du dir vorstellst, was Bartali für ein Typ gewesen ist. Ne? Sein Weg geht weiter, 53, Verkehrsunfall und Bartali muss seine Karriere beenden. Und auch 1960 ist es dann bei Coppi soweit, weil es eine Malariaerkrankung ist. Wir sind halt in einer Zeit, wo solche Sachen halt noch nicht so gut kontrolliert werden konnten wie heute. So, es ist so ein Exhibition Race in Afrika. Und er hat Malaria und auf einmal stirbt er. Und ich finde das krass. Das ist so ein heftiges Ende einer Geschichte.
Mhm.
Natürlich, und dann sind wir wieder bei den Ehrerbietungen, wenn man auf diesem sportlichen Niveau miteinander kämpft, ist Bartali bei der Beerdigung. Und es ist auch ein bisschen tragisch, dass der Ältere den Jüngeren ein bisschen überlebt. Und er sagt dann auch, mit Fausto stirbt ein Teil von mir. Und das, finde ich, ist das, was wir hier beim Grudge schon häufiger erlebt haben, dass in aller Rivalität, allem Kampf, allem sich nicht das kleine bisschen Glück zu wünschen, es am Ende doch Menschen sind, die sich aneinander aufgerieben haben und deshalb auch ein bisschen voneinander abhängig waren. Ne? Und da ist dann auf einmal der Mensch weg, mit dem du jahrzehntelang gekämpft hast.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du drauf guckst, und das ist auch das, was Historiker so ein bisschen beschreiben, ist, dass Bartali wahrscheinlich erst mit diesem Tod von Coppi verstanden hat, wie sehr sein eigenes Leben eigentlich mit dem von dem Rivalen verbunden war.
Ja.
Und das hat er 40 Jahre lang noch mit sich getragen, bis er dann 2000 selber verstorben ist, mit 86 Jahren.
Ja. Also das ist schon ein wirklich ein besonderes Verhältnis und eine besondere Rivalität. Und die hat als sportliche Rivalität schon eine wahnsinnige Wucht und hat gut funktioniert, aber sie ist eben viel, viel mehr. Es ist einfach, Coppi und Bartali waren beides Symbolfiguren. Bartali war die Symbolfigur für das konservative, das kirchlich geprägte Italien und deswegen galt er vor allen Dingen im Süden als das moralische Vorbild. Coppi dagegen war das neue Italien, urban, modern, wissenschaftlich, international. Viele junge Italiener und zahlreiche Bewohner des industrialisierten Nordens sahen in ihm die Zukunft des Landes. Und so hast du die auch in den Typen einordnen können, in ihrer Art, wie sie gelebt haben. Ja, eigentlich sogar bis hin zu, wie sie geliebt haben, oder?
Stimmt. Während Bartali so von den Katholiken, also dieser Seite von Italiens, verehrt wurde, ist es bei Coppi dann so, dass er schon mit der gesellschaftlichen Moral seiner Zeit so ein bisschen in Konflikt gekommen ist. Ne? Denn 1951, und jetzt machen wir ein bisschen Gossip auf hier, so, Leute, wenn ihr was googeln wollt, guckt euch mal Giulia Occhini, sage ich richtig?
Mhm.
Dankeschön. Eigentlich hättest du das übernehmen müssen. Sie ist die berühmte Dama Bianca. Googelt das mal. In die er sich verliebt. Problem, beide verheiratet. Und wenn wir dann in das Italien der Nachkriegsjahre gehen, das ist schon Skandal, wenn du einen Wertekompass aufbauen musst, mit dem du dein Land wieder aufbaust, dann sind Scheidungen nicht vorgesehen. Man heiratet, man bleibt zusammen. Das geht dann sogar so weit, dass die Kirche sich einschließt und der Papst ganz persönlich ihn auffordert, zu seiner Frau zurückzukehren und nicht seiner Liebe zu folgen. Und so Zeitungen berichten wochenlang darüber. Holla die Waldfee, nochmal, stell dir das mal in der heutigen Zeit vor, was das für ein Gossip gewesen wäre. Unglaublich. Und damit ist er natürlich Feindbild von Konservativen. Und Bartoli ist ein Hüter der Tradition. So. Es ist halt schon auch, also irgendwie ein krasser Blick in das, wie sich Gesellschaft verändert hat. Als Coppi dann 1960 bei seinem Trip nach Burkina Faso Malaria bekommen hat und schwer erkrankte, ne? Und man muss ja sagen, mit dem tragischen Tod dann auch das Ausmaß dessen gar nicht richtig erkannt wurde, haben die Leute immer noch über das Verhältnis zu dieser Frau gesprochen. Und Occhini musste sich öffentlich in der Kirche versprechen, wenn Coppi wieder gesund ist, dann muss sie ihn verlassen. Und stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, worüber uns zu unterhalten. Und der Typ liegt im Sterben. Das heißt, diese ganze Diskussion um diese beiden Typen und die Art und Weise, wie sie quasi auch ihr Leben gelebt haben, hat ja dann schon lange nichts mehr nur mit Radfahren auf der Straße zu tun gehabt, sondern das ist ja eine richtige gesellschaftliche Diskussion gewesen.
Und eben auch immer passend zu den jeweiligen Typen, der moderne Italiener, der sozusagen in Konflikt gerät mit der katholischen Kirche, und der traditionelle Italiener, Bartali, der in Konflikt mit denen gerät, die gegen seinen Glauben verstoßen. Denn damit sind wir bei dieser Eingangsgeschichte. Die Szene, die ich vorhin erzählt habe, die hat sich oder könnte sich tatsächlich genauso zugetragen haben. Ja, er ist ein großer Held, ein Radsportler, aber er ist auch ein humanitärer Held gewesen. Der hat nach der deutschen Besetzung Italiens im September 1943 angefangen, aus religiöser Überzeugung für ein Netzwerk aus katholischen, geistlichen und jüdischen Widerstandskämpfern zu arbeiten. Und als Radstar konnte er was ganz Entscheidendes, nämlich auf seinen langen Trainingsfahrten Dinge transportieren, die man nicht durch die Kontrollen bekam. Gefälschte Ausweisdokumente, Passfotos, Identitätspapiere und Nachrichten für Widerstands- und Rettungsnetzwerke. Die hat er dann häufig im Rahmen oder Lenker seines Fahrrads versteckt und keiner ist auf die Idee gekommen, Gino Bartalis Fahrrad auseinanderzuschrauben. Seine Kurierdienste waren Teil eines größeren Netzwerks um den Erzbischof Elia Dalla Costa und den Rabbiner Nathan Cassuto. Und das Netzwerk hat wirklich hunderten verfolgten Juden geholfen, unterzutauchen oder neue Identitäten zu erhalten. Historiker gehen davon aus, dass Bartalis Einsätze zur Rettung von mehr als 800 Juden beitrugen. Darüber hinaus hat er bis Kriegsende eine jüdische Familie bei sich im Keller versteckt. Und man hat von all dem ganz lange nichts gewusst, weil Bartali fast nie darüber sprach. Es gibt einen Film, der Assisi Untergrund, in dem die Geschichte erzählt wird und auch über seine Beteiligung an der Rettung von Juden erzählt wird. Als er erwähnt wird, will er den Sender verklagen. Wie gesagt, das Gute macht man, darüber spricht man nicht. Viele seiner Aktivitäten wurden wirklich Jahrzehnte nach dem Krieg durch Zeugenaussagen und historische Forschungen bekannt und nicht dadurch, dass er sie irgendjemandem erzählte. 2013, also 13 Jahre nach seinem Tod, wurde er von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem posthum als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Eine der höchsten Ehrungen für Nichtjuden, die während des Holocausts Juden retteten.
Und weißt du was? Als wir hier drüber gesprochen haben und wir Grudges ausgesucht haben und vor allem, als wir hier jetzt 12 Folgen in einem Jahr gemacht haben, habe ich über viele Grudges nachgedacht. Und wir haben ein paar noch nicht gemacht. So, wir haben Prost gegen Senna gemacht. Federer Nadal ist ein Thema, über das man ausführlich sprechen kann. Ali Frazier, es gibt so viele. So, aber ich verstehe, warum du den hier haben wolltest. Denn den hast du auf den Tisch gebracht. Denn die alle sind Sport und die sind vielleicht auch ein kleines bisschen Emotion und Gesellschaft und das geht auch bis ans Äußerste. Das sind tolle Geschichten. Aber wenn man sich anguckt, was hier stattgefunden hat, dann ist das ja etwas, was ein ganzes Land verändert. Du kannst quasi die Entwicklung des Land Italiens an zwei Radfahrern beobachten. Mit unheimlich viel Moral. Wenn der eine an der einen Stelle quasi gegen die Normen der Gesellschaft bricht, weil er für eine Moderne steht. Und der andere, sehr klassisch gelesen, aber aus seiner Überzeugung daraus Humanitäres macht, was in einer Zeit wahrscheinlich nicht höher zu bewerten ist, in der stattgefunden hat, als wir alle je erkennen können, dann ist das ein Grudge, aber sind auch zwei krasse Persönlichkeiten. Das ist groß.
Für wen bist du, Bartali oder Coppi? Und das Lustige daran ist, die Frage ist gestellt, Bartali und Coppi verkörperten große sportliche und gesellschaftliche Konflikte, aber weißt du, was so irrsinnig dabei ist? Es gibt in der Geschichte kein Bösewicht. Denn beide genossen den Respekt. Beide waren Helden. Es war nur, der eine war mein Held und der andere war dein Held. Aber es war nicht, da war kein, weißt du, kein Villain, kein Bösewicht im Spiel. In dieser Geschichte gab es keinen Platz für Schurken, sondern nur den Respekt vor den beiden. Italiener sprechen über Radsport anders als andere Nationen. Das geht nicht um ein Spiel, sondern das ist nicht wie über ein Spiel oder das ist kein Entertainment. Das ist Teil ihrer Familiengeschichte. In Italien wird Radsport nicht nur angeschaut, sondern er wird erinnert, er wird erzählt, von Generation zu Generation weitergegeben. Und dazu gehört ganz besonders und insbesondere die Legende von Bartali und Coppi. Und es ist eine Geschichte ohne Bösewicht. Das fand ich so irre dabei. Die Geschichten, die wir bisher gemacht haben mit unseren Grudges, da gab es immer den Bösen. Wir konnten immer relativ gut ausmachen, wer derjenige war, gegen den man zu sein hatte. In diesem Falle ist es anders. Bartali ist der Mann derer, die an Tradition glauben, hat der Journalist und Filmemacher Curzio Malaparte mal den Gegensatz beschrieben. Er ist eine metaphysische Figur, geschützt von den Heiligen. Coppi hat niemanden im Himmel, der ihn beschützt. Coppi glaubt nur an seinen Körper, seinen Motor. Bartali gegen Coppi ist als Grudge vermutlich einzigartig. Also ich habe zumindest auch auf unserer langen Liste noch kein Thema, was dem gleichkommt. Kaum ein anderes Duell hat ein Land so tief zwischen Tradition und Moderne, Katholizismus und Säkularisierung, Provinz und Fortschritt geteilt, beziehungsweise haben die Protagonisten und Helden das verkörpert. Am Ende sind beide Gegner zu gemeinsamen Nationalhelden geworden. Und das ist der historische Sonderfall, den selbst die größten Rivalitäten des Weltsports nur selten erreichen. Coppi brauchte Bartali. Bartali brauchte Coppi. Getrennt waren sie Champions. Gemeinsam sind sie zum Mythos geworden.
Es ist auch die Zeit, in der sie stattgefunden haben, die diese Situation besonders macht. Und du hast schon vollkommen recht, es gibt, wenn du dir die Geschichten anhörst, keinen Bösen, weil sie beide in sich eine wunderbare auch Sportgeschichte erzählen. Und deshalb ist die Frage Bartali oder Coppi wahrscheinlich gar nicht zu beantworten. Weil ich eigentlich immer sagen würde, ich wäre für die Moderne, aber das, was Bartali da gemacht hat, an diesem Marktplatz mit seinem Espresso,
ja,
das ist etwas, das ist größer als der Sport.
Ja, und ganz ehrlich, bei der Recherche ist es mir mit Bartali so gegangen wie, das ist jetzt ein böser Vergleich, und da geht es zum Fußball. Ich bin, obwohl ich ja nun bekennender Nicht-Fan, vorsichtig ausgedrückt, der Bayern bin, aber ich fand Klaus Augenthaler immer cool, weil der so archaisch in so einem System seine Kippe rauchte, seine ehrliche Leistung da ablieferte und so unbeirrt sein Ding brachte. Ich kann auf solche Typen, und das ist für mich Bartali, das ist so eine, der steht wie eine Eiche, der steht wie eine Eins zu seinem Glauben, der steht wie eine Eins zu seiner Überzeugung, auch zu der Tatsache, dass er zur Tradition steht, zu Werten, die viel älter sind Und dass vielleicht irgendwann die Zeit gekommen ist, wo diese Werte dringend einer Modernität bedürfen. Aber noch geht es, noch funktioniert es. Und solche Typen mag ich. Ich finde das gut, ja, jetzt durchhalten.
Ihr da draußen könnt die Entscheidung treffen. Bartoli oder Coppi. Oder ihr macht es einfach richtig und schaltet euch für The Grudge. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir beide haben hier in den 12 Folgen schöne Geschichten gehabt. Ich bin sehr positiv überrascht davon, wie sich dieses Format entwickelt hat, wie sich auch die Erzählart entwickelt hat, denn das muss man auch mal sagen. Und das können wir an dieser Stelle, an der Ende der 12. Folge natürlich mal erzählen. Du bist die Redaktion, du baust Skripte, die mit einem herrlichen Intro jedes Mal einleiten, dass wir hier mehr erzählen wollen als ein paar Sportfakten. Und der Dialog, der darüber entsteht, der ist für mich von Folge zu Folge immer stärker geworden. Und deshalb ist diese Folge hier auch so schön, weil sie ein schöner Abschluss einer ersten Staffel ist von The Grudge. So.
Weißt du was? Was ich am allerschönsten finde an diesem Jahr? Jede einzelne Folge hat bei mir eins verstärkt. Meine Liebe zum Sport.
Ja.
Weil ich den Sport immer über die Geschichten verstehe und liebe. Und wir erzählen und versuchen, Geschichten zu erzählen. Hoffentlich gelingt uns das. In einem Monat sind wir wieder zurück. Dann haben wir wieder eine neue Geschichte. Nur so viel. Diesmal geht es um Körbe. Mal gucken, was wir da erzählen.
Und da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr. Denn das wird wirklich ein Grudge. Und ohne zu erzählen, worüber wir sprechen, ich habe, warum auch immer, ist meine Social Media Timeline, meine For You Pages sind sehr voll mit passenden Videos über das, was dort auf den Calls passiert. Und wir müssen es einfach auseinandernehmen. Da freue ich mich persönlich sehr drauf.
Absolut.
Möchtest du? Du möchtest was sagen?
Ich wollte nur sagen, vielen Dank für die ersten 12 Folgen. Vielen Dank für Saison 1. Und jetzt fangen wir mit Saison 2 an. Mal gucken, wo uns das noch hinträgt.
Und ich mache gerade nebenbei das, was man machen sollte und das für euch da draußen wichtig ist. Guckt mir die 12 Folgen an. St. Pauli HSV, der Ryder Cup, Lakers Celtics, Senna Prost, Gibson gegen King, The Miracle on Ice, das Blutspiel von Melbourne, USA, Venezuela, Lok gegen Chemie Leipzig, die FIFA versus the Fans, Frankreich gegen Deutschland. Mal gucken, ob das stattfindet. Wahrscheinlich vielleicht bei einer Europameisterschaft wieder. Und jetzt dieser Grudge in den Tiefen der italienischen 40er Jahre. Danke, Hubertus. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich beende die erste Staffel auch nur, damit es sich ein bisschen anfühlt wie eine Staffel, weil wir werden im nächsten Monat wieder da sein, die nächste Folge machen. Und dann heißt es weiter. Herzlich willkommen. Kommen bei The Grudge mit den legendären Intros von Hubertus von Lobisch.
Mein Lieber, hab einen schönen Abend.
Macht's gut. Mein Name ist Nico Wexpin. Bis bald.
Ciao. The Grudge.